denn ein solcher hoher Priester war uns angemessen.
Amen.
Geheiligt ist frei vom Bösen, unbefleckt von den Sündern, abgesondert und höher als die Himmel geworden.
Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Verse berühren mich sehr. Der Hebräerbrief. Okay, wir waren auf einer Freizeit in Bad Homburg und aus dem Anlass bin ich ein bisschen mitteilen. Es war eine sehr reiche Zeit. Wirklich, der Herr hat viel gesprochen, hat viel Offenbarung auch gegeben und hat vor allem den Blick neu ausgerichtet. Und ich will nicht über die ganze Zeit berichten, sondern einen Schwerpunkt setzen. Und mich hat berührt eine Botschaft, wo es um eine Person geht. Und diese Person ist ein Melchisedek. Eine geheimnisvolle Person in der Bibel. Und diese Person kennenzulernen, ist wirklich lohnenswert. Das möchte ich heute ein bisschen euch näher bringen. Einfach. Und alle, die in Bad Homburg waren, sehe ein paar Gesichter, doch den Herrn, dass sie da sind, können dann auch noch mal mittragen, mit Zeugnisse geben. Es ist wirklich interessant, dieser Melchisedek, wer ist das? Der Melchisedek taucht sehr früh in der Bibel auf. Wenn wir anschauen, stellen wir fest, Melchisedek kommt im ersten Buch Mose oder erwähnt. Vielleicht können wir auch diese Verse mal aufschlagen. Das ist die Begebenheit mit Abraham. In 1. Mose, Kapitel 14, können wir vielleicht 14 bis 18 kurz anschauen. Beziehungsweise, 18 bis 18. Kapitel 14, 14 und Vers 18.
Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten.
Er war Priester Gottes des Höchsten. Hier wird zum ersten Mal in der Bibel ein Priester erwähnt. Ausgerechnet mit Melchisedek. Die erste Erwähnung eines Priesters. Davor gab es überhaupt keine Rede von irgendwelchem Priestertum oder sonst was. Und hier sehen wir einen Priester. Er kommt von irgendwoher, hat keinen Anfang, kein Ende. Hebräerbrief beschreibt hier. Und er bringt Abraham Brot und Wein. Er kommt ihm entgegen. Wunderbar. Dieser Melchisedek ist wirklich geheimnisvoll. Und ich bin so froh, dass er als erster kommt. Er kommt, dass Melchisedek es ist, der erste Priester ist. Und er kommt hier und er bringt. Er bringt etwas. Er bringt Brot und er bringt Wein. Es gibt einen Zusammenhang zu dem Tisch. Wir haben heute Morgen den Tisch gefeiert. Was stand auf dem Tisch? Brot und Wein. Und dieser Tisch, und an dem Tisch dient uns heute der wahre Hohepriester. Und er wird ebenfalls als Melchisedek bezeichnet. Ich habe bereits mal einen Zeitstrahl hingemalt. Hier gehen beide Richtungen weiter. Es gibt eine Ewigkeit davor und es gibt eine Ewigkeit danach. Und wir sind heute schon ganz irgendwo da drin. Interessant ist, dass Abraham lebte irgendwann, fragen wir mal hier, das ist etwa 2000 Jahre vor Christus, da hatten wir den Abraham. So. Und diesem Abraham begegnete Melchisedek. Das sind auf die heutige Zeit gerechnet 4000 Jahre. 4000 Jahre her. Ich möchte nur erwähnen, dass wir mit Mose, irgendwo hier vielleicht, das sind 430 Jahre etwas später, den aaronitischen Dienst bekommen haben, das Gesetz und damit auch den Priesterdienst. Wir haben später in der Bibel nochmal eine Erwähnung von diesem Melchisedek. Vielleicht weiß es jemand. In den Psalmen. In den Psalmen wird Melchisedek taucht er nochmal auf. Ausgerechnet, das ist der Psalm 110 und Vers 4. Matuliert, ein schönes Psalmheftchen.
Der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks.
Ja, nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, also den Maßstab bitte nicht aufnehmen. Da gibt es einen David. Das war zur Zeit Davids. Und hier sehen wir, David hat eine Offenbarung über diesen Melchisedek bekommen. Er hat gesehen, es gibt einen wahren hohen Priester. Nach der Ordnung Melchisedeks. Es ist lohnenswert, sich mal anzuschauen, was das für eine Ordnung ist. Es gibt eine Ordnung, die nach Aaron, aus dem Stamm Levi. Und dieser Melchisedek, um den es heute geht, den wir heute betrachten wollen, der ist nicht aus diesem Stamm. Er ist aus dem Stamm Juda. Er ist aus dem Königsgeschlecht Davids. Er tritt auf, etwa um das Jahr 0. Und da haben wir den Christus. Also, wer ist Christus? Wir haben der Bruder alles. Bad Homburg schön hingemalt, macht es auch ähnlich. Wir haben Gott, der dreieinig ist, Gott Vater, Sohn und Geist. Und als einzig geborener Sohn kommt Christus als Mensch auf die Erde darunter. Als einzig geborener Sohn. Das können wir in Johannes 1, Vers 14 nachlesen. Das ist vielleicht gut, wenn wir es auch machen. Das Wort ist schon gut. Johannes 1, Vers 14. Vielleicht gemeinsam.
Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Amen. Ja, der einzig Geborene. Hier sehen wir Christus als den einzig Geborenen. Das gab es nie davor. Oder wird auch nie danach kommen. Dass Gott Mensch wurde. Gott wurde Mensch und ist einzig geboren. Einzigartig. Einzigartig in der Geschichte. Und dieser Christus lebt und wandelt auf der Erde als der Sohn Gottes. Wir wissen, wie lange er gelebt hat, ca. 33 Jahre. Also macht noch wirklich was. Plus 33 Jahre. Auch wichtige 33. Am Ende des Lebens von Christus steht ein Kreuz. Und Christus ist in den Tod gegangen. Ist in den Tod gegangen und er ist hinabgefahren. Das Totenreich. Er ist gestorben, wie alle Menschen auch. Aber lob den Herrn. Er ist nicht im Tod geblieben. Es gibt etwas Wunderbares, was er vollbracht hat. Er hat die Schlüssel des Hades entrissen und ist aufgefahren. Er ist auferstanden. Und wir haben einen Thron. Er sitzt heute auf dem Thron. Das ist der Thron der Gnade. Das ist der Thron Gottes. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ich muss sagen, die Zeugnisse heute Morgen haben mich sehr berührt. Der Herr hat schon vorbereitet. Wir haben viel schon über die Auferstehung gesprochen. Viele Zeugnisse kamen. Ich habe gedacht, boah, der Herr, wunderbar, wie er spricht. Ja, und dieser auferstandene Christus, den müssen wir jetzt auch noch betrachten. Hier haben wir in Römer 8, 29. Römer 8, 29. Auch vielleicht gemeinsam, das ist gut.
In welcher er zuvor ersehen hat, die alle auch vorher bestehen, dass sie gleichgeschaltet werden sollten. Im Ebenbild seines Sohnes, damit er als Erstgeborener sei unter vielen Brüdern.
Lobe. Der einzig Geborene heißt jetzt Erstgeborene. Der Erstgeborene aber unter vielen Brüdern. Er kennt den Unterschied. Er ist einzig geboren als Gott. Aber er ist der Erstgeborene, der Wiedergeborene, der Auferstandene unter vielen Brüdern. Wer sind die vielen Brüder? Lobe den Herrn, das sind Eingeschlossene. Wir sind eingeschlossen in dieser Auferstehung. Das ist wunderbar. Aber, es gibt ein Aber. Es gibt ein kleines Aber. Und dieses Aber muss ich mal hier einzeichnen. Harmonie. Die Frage ist, wo leben wir und in welchem Dienst, in welcher Ordnung bewegen wir uns? Sind wir in diesem Dienst? Der geht bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, er endet im Tod. Er kennt genauso Christus. Er kennt die Schrift. Alles ist bekannt. Was ist der Unterschied? Er hat einen Anfang und hat ein Ende. Aber es gibt, lob den Herrn, noch einen anderen Dienst. Eine andere Ordnung. Das ist die Ordnung Melchisedek. Ja, langsam kreisen wir diese Person an. Die wollen wir festhalten. Die wollen wir heute erfahren. Den Unterschied sehen. Und uns entscheiden, in welchem, nach welcher Ordnung wir leben wollen. Mir gefallen immer saubere Fakten und Bilder, die ich ergreifen kann für mein praktisches Leben. Ja, es ist schon seltsam, dass wir so wenig darüber wissen, oder ich zumindest viel von mir. Ich will euch nicht mit hineinnehmen. Betrachtet man den Anfang, als Melchisedek zum ersten Mal auftritt, da geht es um eine Schlacht, um einen Kampf. Da geht es darum, dass einige Könige gegen andere Könige kämpfen. Dummerweise wohnt der Neffe vom Abraham, Lot heißt er, in einer dieser Städte. Und der König von Sodom, da wohnt Lot, der wird besiegt und die anderen Könige nehmen da die ganzen Leute gefangen aus dieser Stadt Sodom, samt König, und verschleppen sie. Unter diesen anführenden Königen gibt es einen König, der heißt Chedorlaomer. Chedorlaomer. Dieser König hat eine besondere Bedeutung. Er dient einer elamitischen Göttin. Diese Göttin heißt Lagamar. Schwierige Woche. Wenn man ein bisschen nachforscht, kommt man darauf, was Lagamar für eine Bedeutung hat. Der Buddha hat das sehr gut gebracht. No mercy. No mercy.
No mercy.
No mercy. Was bedeutet das? Das war die Reaktion. Nichts Gnade. Mit Gnade überhaupt nichts zu tun. Noch viel schlimmer. Keine Barmherzigkeit. Kein Erbarmen. Es ist ein furchtbarer König. Er dient einer heidnischen Göttin, die da heißt, der Sklave dieser Göttin, die da heißt No Mercy. Aber was für einen wunderbaren Gott hat Abraham. Einen lebendigen Gott. Er hat wirklich eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und er sagt sofort: Herr, ich möchte mit dir zusammen kämpfen. Und ich muss meinen Bruder befreien. Nicht Neffen, Bruder. Das hat mich auch, berührt mich auch. Er sagt Bruder. Es geht um einen Bruder. Ein Bruder steht für den anderen ein. Er wartet nicht, überlegt nicht. Er reitet sofort los mit seinen Leuten. So viele hat er nicht, aber immerhin 318 Mann. 318 Mann reiten los bei Nacht, überfallen die diese siegreichen Könige, überraschend, aber siegreich, schlagen sie in die Flucht, besiegen sie und befreien Lot, befreien auch alle Leute, die sie gefangen genommen haben. Und dann wird berichtet, dass der König von Sodom dem Abraham entgegengeht. Aber gibt es noch einen, der zuvor kommt. Und das ist Melchisedek. Bevor der König von Sodom eintritt, kommt der König von Salem. Was mich fasziniert hat, ist, beide Könige, es sind zwei Könige, beide Könige vertreten etwas. Beide Könige vom Ursprung her sehen ein bisschen ähnlich aus. Es beginnt schon Salem, Sodom, endet gleich Salem, Sodom. Nur die drei Buchstaben dazwischen sind ein bisschen anders. Aber Melchisedek ist als erster da. Lobe den Herrn. Und was macht Melchisedek? Was macht der König von Sodom? Der heißt übrigens Bera. Bera bedeutet böse. Und wir sehen, Melchisedek kommt und bringt Brot und Wein. Er gibt etwas. Er kommt entgegen und bringt Abraham etwas entgegen. Was er entgegenbringt, werden wir noch sehen. Das ist so wunderbar. Ein bisschen können wir das erfassen. Wer noch nicht so richtig weiß, was der Tisch bedeutet, der wird es ein bisschen mehr erfahren können. Und der König von Sodom, der kommt auch und er bringt auch etwas, oder? Nein, er bringt nicht. Er fordert etwas. Gib mir. Er fordert etwas. Was fordert er? Die Seelen. Die Seelen. Bezeichnen. Die Seelen von Menschen. Das Hab und Gut soll er behalten. Aber die Seelen sind dem König von Sodom so wichtig. Sodom. Ja. Nicht gut. Welchen König wollen wir dienen? Die Reaktion von Abraham ist wirklich sehr, sehr gut. Er sagt, ich will von dir gar nichts haben, nicht mal einen Schnürsenkel. Ich will mit dir gar nichts zu tun. Sollten wir auch diese Einstellung haben. Mit dem König von Sodom wollen wir gar nichts zu tun. Keine Gemeinsamkeit. Herr Jesus. Der Melchisedek wird dann später wieder erwähnt im Neuen Testament. Und hier vor allem, ich habe jetzt nicht alle Stellen, aber hauptsächlich im Hebräerbrief. Wir lesen ja auch im Hebräerbrief gerade von angefangen. Ich greife ein bisschen zwar vor jetzt, aber das ist einfach auch der Inhalt von Bad Homburg gewesen. Wir haben diese Erwähnung zum ersten Mal, meine ich, in Hebräer 5. Vers 10. Okay. vielleicht 9 und 10 gemeinsam. Noch besser. Auch gemeinsam. Und
da er vollendet war, ist er allen, die ihm gehorchen, zur Ursache ewiger Errettung geworden. Von Gott gezeichnet als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.
Dass Christus als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet wird, finde ich sehr wichtig zu sehen. Das ist nicht unsere Erfindung. Wir haben ihn nicht so bezeichnet. Nach der Ordnung Melchisedeks hat ihn Gott bezeichnet. Gott bezeichnete ihn als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, sehr gut. Wirklich sehr gut. Wir können das haben wir schon gelesen, in Kapitel 7. Da heißt es, dieser Melchisedek, nämlich König von Salem, Priester des höchsten Gottes, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Schlacht der Könige wiederkam. In 3 heißt es, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens. Ewig. Ist vielmehr dem Sohn Gottes gleich und bleibt Priester für immer. Ja, ein Priester für immer. Und er ist in Vers 16, haben wir jetzt nicht gelesen, aber ist auch gut, welcher nicht dazu geworden ist, nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Was ist dieses Leben?
Komme ich zurück zum Schaubild. Dieses Auferstehungsleben, das ist das hier. Dieses Auferstehungsleben.
Dieses Auferstehungsleben müssen wir erfahren. Leben aus Gott ist Auferstehungskraft. Haben wir gesungen. Seit morgen. Wunderbar. Alles vorbereitet. Und in Römer 1, Vers 4.
Und nach dem Geist der Heiligkeit
als Sohn Gottes in Kraft bezeichnet worden ist, durch die Auferstehung von den Toten.
Und durch die Auferstehung von den Toten. Ja, wunderbar. Er ist bezeichnet worden als Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes.
Sieht dazu scheinen. Hier sitzt der Sohn.
Und wir haben einen Zugang zu diesem Thron.
Das kennt ihr. Das eigene Sau. Ja, vielleicht darf ich es nicht ganz so lang malen, schon von dir, oder? Oder was da ist. Auch die Erde. Eine Leiter. Eine Leiter, die Erde und Himmel verbindet. Wo sehen wir diese Leiter? 1. Johannes 1, sehen wir diese Leiter. Und der Sohn
des Menschen ist diese Leiter. Er verbindet heute Erde und Himmel. Wo endet diese Leiter? Lob den Herrn, die endet im Haus Gottes, in Bethel. Lass es beten, das Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes? Die Gemeinde. Das ist das Haus des lebendigen Gottes. Der Herr ist in seinem Haus. Er regiert in seinem Haus. Er wohnt in seinem Haus. Und dieses Haus ist nicht von Menschen gebaut. Das, was wir hier sehen, dieser Raum ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist in uns. Sie ist lebendig. Und ja, er ist nicht nach dem Gesetz geworden. Das finden Sie auch, haben wir schon erwähnt. Und was gilt es zu tun? Es gilt heute für uns, wir müssen diesen Jesus schauen. Denn der Glaube kommt vom Schauen. Wir müssen die Augen öffnen, müssen ihn suchen, müssen den Herrn erkennen. Wie geht das? Das ist der Bruder hat einen Vers genannt, gedacht, hä? Passt doch irgendwie nicht, aber das ist in Hebräer, auch in Kapitel 10. Die Verse 23 bis 25. Proklamieren wir uns auch. Gemeinsam. Lasst uns
das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne Wandel, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und lasst uns reizen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlung nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, da ihr den Tag herannahen seht.
Amen. Aufeinander Acht haben. Wie geht das? Aufeinander Acht haben. Uns anzureizen zur Liebe und zu guten Wirken, indem wir gute Werke tun. Nein. Indem wir unsere Versammlung nicht versäumen. Ist das alles?
Für einen reinstehenden Gebet.
Ja, auch Versammlung. Wenn wir nachdenken, müssen wir feststellen, es ist schon Anspruch, aber die Latte liegt nicht so hoch. Das können wir machen. Versammlung nicht zu versäumen, soweit es in unserer Macht steht, können wir machen. Wunderbar. Wir können aufeinander Acht haben. Denn ans Ziel gelangen können wir und werden wir auch nicht einzeln. Denn wir können nur gemeinsam ans Ziel kommen. In Einheit. Wisst ihr, Abraham, da war es noch Abraham, ritt sofort los mit 318 Mann. Gleich mir überlegt, was heißt 318? Wieso schreibt Gott 318 rein? Der dreieine Gott. Mit dem dreieinen Gott reitet Abraham in Einheit. Acht in Auferstehung. In der Auferstehungskraft. Wunderbar. Nur so kann man den Sieg erringen. In Einheit. Anders geht's nicht. Wir sind keine Einzelkämpfer. Und das ist auch gut so. Deswegen müssen wir aufeinander Acht haben. Uns anzureizen ist wichtig. Und das umso mehr, da ihr den Tag herankommen seht. Der Tag kommt heran. Wir sehen, wir leben heute in der Endzeit. Es ist uns bewusst, aber vielleicht noch nicht bewusst genug. Und wen schauen wir an? Wir schauen den König von Salem an. Der König von Salem. Salem bedeutet Frieden. Er ist auch der König der Gerechtigkeit. In Jesaja 32, 1 und 17 bis 18 wird dieser König schon vorhergesagt, dass er Gerechtigkeit bringt und Frieden. Aber, was auch sehr wichtig ist zu sehen, Jesus ist auch der, der uns den neuen Bund in den neuen Bund hineinbringt. Wir sehen hier den aaronitischen Dienst, das ist der alte Bund, und wir sehen die Ordnung, welche Seele, das ist der neue Bund. Das ist der Riesenunterschied. Der alte Bund kann zurückgeführt werden auf das Gesetz von Mose. Wir bezeichnen ihn auch den Dienst des Buchstabens. Da gilt es wirklich, jeden Buchstaben einzuhalten. Das kleinste J. Wer es nicht macht, der ist unter der Verdammnis. Er ist bemüht, diese Sünden durch Opfer zu tilgen. Aber das Problem ist, dass das alles, dass man unter dieser Verdammnis trotzdem bleibt. Wir haben aber den neuen Bund. Und hier gilt das Gesetz in Christus. Es ist der Geist des Lebens, der regiert. Und diesen Christus müssen wir einfach noch mehr sehen, noch mehr kennen. Immer die Frage stellen, wen schaue ich an? Wen schauen wir? Zu wem gehen wir? Gehen wir zu Menschen? Macht es ja nicht. Jesus leitet uns in den neuen Bund, vermittelt uns den neuen Bund. Und er ist in Auferstehung. Er dient uns heute mit Brot und mit Wein. Was wir heute gefeiert haben, ist sein Dienst, sein Werk. Wir können Christus essen. Einen wunderbaren Vers müssen wir noch lesen. Das ist in Johannes 6, Vers 33. Das will ich nicht unterschlagen. Auch gemeinsam. Das machen wir alles gemeinsam.
Wenn Gottes Brot ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt ewiges Leben gibt.
Wenn Gottes Brot ist
der.
Der eine oder andere hat wahrscheinlich auch schon gehört. Der. Nicht das. Der. Das ist eine Person. Dieses Brot ist der. Hat der Schreiber den Fehler gemacht? Nein. Das ist der. Das ist der Christus. Was essen wir? Wir essen Jesus. Jesus essen ist der Weg. Gottes Brot ist der. Wir essen Jesus. Der Herr möge Gnade geben, dass ich nicht nur Wissen vermittle. Herr, sehe, du gibst Leben. Wir müssen Jesus essen. Im alten Bund haben wir eine Bringschuld. Als wir schuldig geworden sind, müssen wir Opfer bringen. Wir sind im alten Bund. Jeder, der im alten Bund sich bewegt, bringt Opfer. Auch heute. Nicht nur damals. Und nach der Ordnung Melchisedeks haben wir auch eine Schuld. Eine Nimmschuld. Wir müssen nehmen. Gott reicht uns Brot und Wein da. Wir müssen nehmen. Wein symbolisiert das Blut Christi. Wir brauchen sein Blut, damit wir uns reinigen können. Das ist unsere Lösung für all unsere Sünden. Und nicht nur von einem Menschen, sondern für alle Menschen. Und wir können essen das Brot. Und das Brot enthält den ganzen Christus. Wir essen Jesus. Wir essen sein Fleisch und trinken sein Blut. Wunderbar, wir essen Jesus. Wir hatten mal auch zwei Personen an der Tür. Ich weiß nicht, ob ich den Freimut gehabt hätte, so zu die Tür aufzumachen und so zu reden. Meine Frau hat es aber gemacht. Sie hat die Tür geöffnet und hat dann irgendwas zuerst gesagt, aber dann habe ich so nur gehört, aber wir essen Jesus! Dann waren sie vor den Kopf gestoßen, haben gelacht, haben sich umgedreht und sind gegangen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, verrückte hier. Aber wir essen Jesus. Wir essen Jesus. Am Ende von dem Kapitel, da waren auch viele Menschen, die sind auch gegangen. Lob den Herrn, einige sind aber geblieben. Das ist auch wichtig. Wir müssen bleiben. Wir müssen bleiben, wir müssen essen. Denn durch Essen leben wir. Wir können dieses Auferstehungsleben und diese feine Menschlichkeit des Herrn, alles, was er ist, was er vollbracht hat, können wir nur erfahren und genießen, wenn wir Christus essen. Wenn wir sein Werk aufnehmen. Wenn das unser Leben wird. Ja, wunderbar. Gottes Brot ist der. Lobe den Herrn. Amen.